Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Jens Riva.
Willkommen am späten Freitagabend.
Auch von mir einen guten Abend.
Sie blockieren einen Flughafen, bewerfen Kunstwerke, wahlweise mit Kartoffelbrei, Tomatensuppe oder Öl. Oder sie kleben sich auf Straßen fest. Die letzte Generation schafft es mit ihren Aktionen regelmäßig in die Schlagzeilen. Sie sorgen für viel Aufmerksamkeit, die sie auch brauchen und wollen, aber auch für viel Kritik. Ihr eigentliches Ziel, die Regierung zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Aber sind dafür alle Mittel recht? Die Frage steht deshalb seit Wochen im Raum. Wie weit darf Klimaprotest gehen? Nutzen die Aktionen ihrem Ziel oder schaden sie eher? Jacqueline Pivon.
Die Klimaaktivisten verschaffen sich gestern mit einer Zange Zugang zum Flughafengelände. In der Nähe des Rollfeldes kleben sie sich fest. Knapp 2 Stunden war der Flugverkehr am BER lahmgelegt. Aus Sicht vieler Politiker ist mit dieser Aktion eine neue Dimension erreicht.
Das ist keine Form von legitimem Protest. Ich will das eindeutig sagen. Es ist ein gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr, gefährdet Menschen. Und deswegen ist es auch nicht in Ordnung und muss in einem Rechtsstaat dann auch bestraft werden.
5 Männer und eine Frau wurden nach der Aktion vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt ermittelt, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Hausfriedensbruchs. Der Protest wird krasser, die Kritik daran lauter. Die Grünen zeigen zwar Verständnis für den Zorn der Protestler, kritisieren aber auch die Aktion an sich.
Mein Ratschlag an diese jungen Menschen, bringt eure Energie ein, dass ihr helft, dass wir mehr Klimaschutz durchsetzen. Helft nicht den Gegnern des Klimaschutzes. Diese Maßnahmen sind Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die gegen Klimaschutz sind. Das kann nicht der Sinn und Zweck dieser Aktion sein.
Schon in den vergangenen Monaten haben die Aktivisten mit ihren Aktionen regelmäßig öffentliche Debatten um die Verhältnismäßigkeit ausgelöst. Die FDP fordert jetzt die volle Härte des Rechtsstaates.
Wer Situation, gefährliche Situation dieser Art herbeiführt, der ist natürlich mit beiden Beinen jenseits der Demokratie und des Rechtsstaates. Und das können wir uns alle nicht gefallen lassen.
Die Kritik zieht sich durch alle politischen Parteien.
Diese Klimaextremisten haben mittlerweile einen Punkt erreicht, wo wirklich eine rote Linie überschritten wurde. Und jetzt muss es Konsequenzen geben.
In Leipzig wurden gestern die Wohnungen von 2 Mitgliedern der Gruppe durchsucht, die sich im Sommer in Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister an ein Kunstwerk geklebt hatten. In Bayern gingen zuletzt mehrere 100 Menschen auf die Straße, weil hier Klimaaktivisten der letzten Generation in Haft sitzen, in sogenanntem Präventivgewahrsam. Unterstützung kommt von Fridays for Future. Das eigentliche Thema sei schließlich die Klimakrise.
Der Kern des Protestes ist, und zwar, dass die Klimaziele nicht eingehalten werden. Und darum drückt sich auch die Politik immer wieder, indem sie versucht, AktivistInnen zu kriminalisieren.
Die letzte Generation hat am Abend angekündigt, ihre Aktionen vorerst für eine Woche auszusetzen. Dennoch.
Wir befinden uns weiter auf der Autobahn Richtung Klimahölle und die Bundesregierung drückt weiter aufs Gas. Das wissen wir jetzt schwarz auf weiß. Die Vereinten Nationen haben das bestätigt, unser eigener Expertenrat hat das bestätigt. Und dieses Problem dürfen wir nicht weiter ignorieren, dass wir hier in den Kollaps unserer Gesellschaft geführt werden.
Man hoffe jetzt auf konkrete Entscheidungen der Bundesregierung. Sonst werde der Protest weitergehen.
Erreichen die Protestler mit ihren Aktionen wirklich mehr Aufmerksamkeit für den Klimaschutz? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Hamburger Klimaforscher Mujib Latif gesprochen. Herr Latif, guten Abend. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Sie warnen ja als Klimaforscher und Meteorologe ja schon seit Jahrzehnten vor dem Klimawandel und fordern radikale Veränderungen. Das Thema hat uns ja alle mittlerweile erreicht und das auch dank der radikalen Protestaktion. Freut Sie das?
Nein, das freut mich ganz und gar nicht. Zum einen deswegen, weil wir Gott sei Dank in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat und niemand steht über dem Gesetz und der Zweck, da heile ich auch nicht die Mittel. Und auf der anderen Seite freut mich das auch deswegen nicht, weil das Ganze kontraproduktiv ist, weil jetzt diskutieren wir nur über die Art des Protestes, aber nicht darüber, wie wir den Klimawandel wirklich begrenzen können, welche Maßnahmen wir jetzt zum Beispiel sofort anwenden könnten.
Also die letzte Generation, so wie die Art, wie Sie es machen, da sind Sie nicht dafür?
Nein, da bin ich absolut dagegen, weil es spaltet auch Gesellschaften. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das sehen wir ja in Amerika, wenn Gesellschaften gespalten sind, dann geht gar nichts mehr voran. Und dann würde auch beim Klimaschutz überhaupt nichts mehr vorangehen.
Also anstelle Kartoffelbrei auf Gemälde festkleben an der Straße, wie soll denn dann für Sie aus Ihrer Sicht Protest aussehen oder was geht?
Ja, also Protest ist natürlich gut. Man kann ja friedlich demonstrieren und auch entsprechend der Gesetze. Das passiert ja auch mit Fridays for Future beispielsweise, wo ich ja auch selbst hin und wieder auftrete. Aber ich glaube, es müssen auch noch mehr Menschen auf die Straße gehen, sich einmischen, es wirklich den Politikern klar machen, dass es ihnen wirklich wichtig ist, das Klimaschutz.
Das machen wir ja gerade, oder?
Ja, das machen die, aber man kann ja nicht solche Mittel anwenden. Ich finde, das ist für mich wirklich ein No-Go, weil es gefährdet ja auch Menschen. Mhm. Und in dem Moment hört wirklich der Spaß in Anführungsstrichen auf. Ja. Und deswegen nochmal, es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen einmischen, dass auch jeder Einzelne versucht, etwas zu tun. Und nicht immer gleich, wenn was Neues jetzt diskutiert wird, dann gleich zumachen und sagen, nee, das will ich nicht, ich will alles, dass alles so bleibt, wie es ist, sondern wir müssen einfach neue Wege gehen und das wird am Ende ja auch unseren Wohlstand sichern.
Die letzte Generation schürt ja eben diese apokalyptischen Endzeitängste. Sie aber scheinen jetzt trotzdem optimistischer und Sie loben ja sogar die Verdienste Deutschlands um den Klimaschutz. Wie passt denn das jetzt zusammen?
Also ja, wir müssen einfach sehen, dass wir ja eine völlig neue Herausforderung haben. Die Menschheit muss wirklich gemeinsam handeln. Alle Länder müssen gemeinsam handeln. Also egal, wo CO2 jetzt rauskommt, ob es in China ist, in Deutschland oder in Amerika. Es verteilt sich um den Erdball sehr, sehr schnell. Deswegen ist das überall wirksam. Und deswegen braucht es internationale Kooperation. Ohne internationale Kooperation geht es nicht. Zwei Zahlen dazu. Weltweit ist der Ausstoß von CO2 seit 1990 um 60% gestiegen, bei uns in Deutschland um fast 40% gesunken. Das heißt also, relativ zum weltweiten Ausstoß haben wir schon sehr viel gemacht, vor allen Dingen auch die erneuerbaren Energien bezahlbar gemacht. Und deswegen finde ich, ist Deutschland schon ein
Vorreiterrolle
Land,
vielleicht.
Ja, genau, das zumindest zu den Guten zählt. Mhm. Aber klar, Deutschland hätte viel, viel mehr machen können. Und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder betont.
Genau, Sie warnen ja auch regelmäßig vor dem Klimawandel und sagen ja auch, dass noch viel mehr getan werden muss. Sie haben es jetzt auch gerade angesprochen, dass natürlich viele zusammenarbeiten müssen, gerade die Staaten. Aber können Sie nicht verstehen, gerade jetzt, wenn man noch mal auf diese Protestaktion schaut, dass diese junge Generation da nicht einfach Angst hat vor ihrer Zukunft?
Angst ist nie ein guter Ratgeber. Die Lösungen sind ja da. Und was wir versuchen müssen, ist, dass diese Lösungen jetzt wirklich zur Anwendung kommen. Wir sollten dafür protestieren, dass viel mehr Windräder gebaut werden, dass öffentliche Gebäude Solardächer haben, dass wir sozusagen andere Länder mitreißen. Und dafür brauchen wir die Energie. Ich finde, die Energie dafür zu verwenden, sich festzukleben, das ist verschwendete Energie.
Aber protestiert wird ja.
Ja, aber wir müssen nach vorne blicken. Ja. Okay. Sonst werden wir dieses enorme Problem nicht lösen können.
Aber Sie haben den Wohlstand schon angesprochen. Wie kriegen wir denn jetzt alle ins Boot? Weil viele ja auch das Gefühl haben, dass ihnen jetzt einfach irgendwas weggenommen wird.
Ja, es geht gar nicht um Verzicht, es geht um Gewinn. Und letzten Endes geht es auch um die Sicherung unseres Wohlstandes. Wir erleben das doch gerade jetzt durch den schrecklichen Krieg, wie unsicher unsere Energieversorgung ist. Das heißt, es geht doch um viel mehr als um Klima, wenn wir über erneuerbare Energien sprechen. Es geht wirklich um innere und auch um äußere Sicherheit. Und insofern sollten wir nicht Angst vor der Zukunft haben, sondern wir sichern wirklich unseren Wohlstand durch den Klimaschutz und andere Dinge sichern wir damit da gleich mit.
Herr Latif, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Auf der Stelle kleben, statt sich vorwärts zu bewegen, die Meinung zu den Protesten von Jörg Thaddäus vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Diese Demonstranten setzen auf die Macht ihres Hinterteils. Sie sind damit nicht die Ersten. Ich habe als junger Mann mit noch vollem Haar im Hunsrück auf der Wiese gesessen, gegen den NATO-Doppelbeschluss. Die Welt war bereits damals am Ende. No Future haben wir auf unsere Etuis gekritzelt und waren uns in allem absolut sicher. Menschliches Mitgefühl entsteht nicht im Gesäß. Auch das haben die Anhängerinnen und Anhänger der letzten Generation schon in aller Hässlichkeit bewiesen. Ihnen sind die Nöte von Kurierfahrern egal, von Handwerkern, von Hebammen, von Feuerwehrleuten, von eigentlich allen Menschen, die unterwegs sein müssen. In einem der Flugzeuge, die gestern in Berlin ankommen sollten, saß eine Freundin fest. Sie war auf dem Weg zu ihrer schwerkranken Schwester. Die beiden Frauen haben keine einzige Stunde mehr zu verschenken. Die Aktivisten behaupten, sie würden im Namen ihrer gesamten Generation sprechen. Nur gibt es Frauen und Männer, die halb so alt sind wie ich und sich aber nicht von diesen aggressiven Anorak-Menschen als Geiseln nehmen lassen. In einer Niederlassung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Cottbus versuchen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herauszufinden, wie Luftfahrt CO2-frei möglich ist. Sie lassen sich nicht einschüchtern vom ewigen Albtraum des Weltuntergangs, sondern sie tun vieles dafür, damit der Menschheitstraum vom Fliegen weiter geträumt werden kann. Die Forschenden in Cottbus sind nur ein Beispiel für sehr viele junge Persönlichkeiten in unserem Land. Die kämen leichter in eine Talkshow, würden sie auch auf Rigorismus setzen und sich irgendwo hinkleben. Es sind aber eben Leute, die sich nicht auf ihren Hintern verlassen wollen. Stattdessen zapfen sie an einer unerschöpflichen Kraftquelle. Sie sind Verbündete des menschlichen Geists.
Die Meinung von Jörg Thaddäus. Es ist wieder Black Friday. Alles 30% günstiger. Ach Quatsch, 50%. Tja, solche Werbung werden Sie in den letzten Tagen wieder häufiger gesehen, gelesen haben. Auch in diesem Jahr ist wieder Black Friday und nach dem Wochenende Cyber Monday. Offensichtlich sind selbst in Zeiten von Inflation und hoher Energiepreise die Schnäppchentage für viele sehr anziehend. Oder gerade deswegen? Es wird damit gerechnet, dass an beiden Tagen rund 5,7 Milliarden Euro ausgegeben werden. Das ist fast doppelt so viel wie noch vor 3 Jahren. Und trotz dieser Umsatzaussichten machen nicht alle Händler mit. Ann-Britt Backenbühl.
Hier sind sie bislang stets gegen den Black Friday-Strom geschwommen. In diesem Jahr gibt es nun aber gratis zu jeder Bestellung etwas dazu. Kleine Reparaturkistchen. Nachhaltigkeit gehört zur DNA des Hamburger Modelabels Jen & June. Dazu passen keine Rabattschlachten, auch wenn die helfen könnten, den Umsatz anzukurbeln.
Wir haben über die ganze Lieferkette, glaube ich, in diesem Jahr mehr als 30% draufgezahlt auf die Herstellung unserer Kleidung. Und gleichzeitig werden wir das Jahr mit einem Umsatzminus beenden, zu planen von 10-15%.
Die Inflation drückt aufs Portemonnaie der Kunden. Die halten sich schon seit Wochen beim Shoppen zurück.
Man merkt es sehr, dass gerade richtig darauf gewartet wird, dass Rabatte kommen. Also das kennen wir aus den letzten Jahren auch, aber nicht so extrem, dass man richtig merkt, der November ist einfach schlecht.
Da kommt der Black Friday genau zur richtigen Zeit. Mit hohen Rabatten hofft der Handel heute, die Menschen in Kauflaune zu bringen. Viele müssen sich inzwischen einschränken, achten gezielt auf Schnäppchen.
Ja, man guckt schon drauf, dass man eher noch die Dinge, die man wirklich braucht, dann kauft.
Wegen dieser Angebot kann man das vielleicht das leisten, aber ist nicht immer so.
Ne, man guckt rum, vergleicht die Preise und man freut sich dann natürlich, wenn man wirklich einen Schnapper macht.
Die Rabattwelle, die in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft einläutet, ist vor einiger Zeit auch nach Deutschland geschwappt. In diesem Jahr ist die Aktion für den Handel besonders wichtig.
Weil damit zu rechnen ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher in den nächsten Wochen immer mehr zu spüren kriegen, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben. Das heißt, der Handel sieht zu, dass er jetzt den Umsatz mitnimmt, um beispielsweise auch selbst seine gestiegenen Energierechnungen davon bezahlen zu können.
Die Aussichten auf attraktive Preise lassen übers Wochenende laut Handel einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro deutschlandweit erwarten. Das wäre ein Plus von 22% gegenüber dem Vorjahr. Der Hamburger Modedesigner Bador will davon nicht profitieren, aus Prinzip.
Black Friday doesn't matter.
Black Friday doesn't matter.
Finde ich gut.
Aus Protest gegen die Dimension des Black Fridays setzt er ein denkwürdiges Zeichen.
Da machen wir einfach nicht mit. Und da sagen wir einfach so, jetzt für den Black Friday zahlt man bei Bador noch mal extra drauf. Und natürlich ist es in erster Linie wirklich ein Anstoß, um den Leuten mal ein bisschen auch so vom Kopf zu stoßen.
Dass wirklich jemand zu seinen erhöhten Preisen zuschlägt, glaubt er nicht. Und wenn doch, einen möglichen Zusatzgewinn will er spenden.
Während der Rest der Welt sich mehr oder weniger daran gewöhnt, mit dem Coronavirus zu leben, lässt China nicht von seiner Null-Covid-Politik. Die Behörden registrieren die höchste Zahl an Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie vor 3 Jahren. 412 Millionen Menschen sollen im Land mittlerweile im Lockdown sein. Der Unmut vieler Menschen über die strikten Regeln steigt, genauso wie die Überwachung derer mit kritischer Meinung. Tamara Anthony.
Hier tummeln sich sonst die Kauflustigen, aber Peking gleicht einer Geisterstadt. Überall sind Häuserblocks im Lockdown, ganze Stadtviertel sind abgesperrt. Wir sind mit Zhang Jianfang verabredet, ein Wanderarbeiter, der uns mal beim Umzug half. Seit 10 Tagen darf er seine Wohnanlage nicht mehr verlassen. Wir können kein Geld mehr verdienen. Die Gesamtsituation in Peking ist sehr schlecht. Und das, nachdem das Jahr insgesamt für uns schon sehr schwierig war wegen ständiger Corona-Maßnahmen. Etwas hektisch müssen wir den Ort verlassen, weil Polizei kommt. Sie will inzwischen offenbar jedes Interview über Corona-Maßnahmen verhindern. Am Morgen wollten wir eigentlich ihn treffen für ein Interview, ein Essensauslieferer. Aber kurz vorher kam die Absage.
Offenbar wurden unsere Nachrichten mitgelesen. Kurz vor dem verabredeten Interview wurde er abgeholt von der Polizei und auf die Polizeiwache geführt.
Aus der Polizeiwache heraus schickt er uns Videos. Erst nach 5 Stunden wird er wieder freigelassen. Die Behörden im Land werden immer nervöser. Über soziale Medien verbreiten sich Bilder von neu errichteten Containerdörfern, die eher an Gefängnisse erinnern. In Peking werden dort Corona-Infizierte ohne Symptome eingesperrt. Die Geduld vieler Menschen ist nach nun fast 3 Jahren strikter Corona-Maßnahmen langsam am Ende. Wie hier beim Apple-Zulieferer Foxconn, wo die Arbeiter schon wochenlang auf dem Werksgelände eingesperrt sind. Sie hatten unter anderem deshalb demonstriert, weil ihre versprochene Corona-Sonderzahlung nicht kam. Heute brachen Proteste in Urumqi aus. Die Stadt in der Uiguren-Region ist seit 108 Tagen im Lockdown. Viele Menschen sind in ihren Wohnungen eingeschlossen. Auslöser der Proteste: ein Feuer im Hochhaus, bei dem 10 Menschen in ihren Wohnungen verbrannten. Zurück bei unseren Interviewversuchen in Peking. Wir werden ständig von mehreren Polizeiwagen verfolgt. Unser Interviewpartner von heute Morgen hat sich gemeldet. Die Leute im weißen Anzug kamen zu mir und fragten, mit wem hast du gesprochen? Ich habe gesagt, ich habe mit ausländischen Freunden gesprochen, denen ich beim Umzug geholfen hatte. Daraufhin sagten sie, du hast sogar ausländische Freunde, du gehst nicht mehr raus. Jetzt ist er hier auf unbestimmte Zeit eingesperrt. Er zeigt uns über Video sein Zuhause, eine Hofanlage, die er sich mit 14 anderen teilt. Die Küche halb draußen. Sein Zimmer ist ohne Fenster. Der 3. Corona-Winter in China scheint der schlimmste zu werden.
Gehen wir nach Russland und blicken erst auf russische Mütter, die 1996 mit den Porträts ihrer im Tschetschenienkrieg getöteten Söhne in Moskau protestierten und nach dem Warum des Feldzuges fragten. Damals eine machtvolle Demonstration, aus der sogar eine Menschenrechtsorganisation hervorgegangen ist. Heute in Putins Russland wagten die Mütter und Ehefrauen und Freundinnen der eingezogenen Soldaten es kaum, nach dem Warum des Krieges zu fragen. Es recht nicht ihren Präsidenten, der sie heute zum Gespräch bat. Demian von Osten über ein Leben in ständiger Furcht.
Solche Begegnungen sind in Russland selten geworden. Angehörige von Soldaten, die über ihre Sorgen sprechen. Tatjana aus einer Provinzstadt in Südrussland ist so eine. Ihr Freund wurde Mitte Oktober zur russischen Armee eingezogen und trainiert jetzt ein paar hundert Kilometer entfernt für den Ukraine-Einsatz. Wenn ich alleine bin, will ich einfach nur losheulen. Es ist hart. Mir macht die ganze Situation Angst. Angst um Ivan und um die anderen Jungs, die dorthin geraten sind. In einer Messenger-Gruppe tauscht sie sich mit Ehefrauen, Eltern und Geschwistern anderer Mobilisierter aus. Sie haben eine Petition unterschrieben für bessere Ausrüstung ihrer Soldaten. Die Behörde nahm das nur zur Kenntnis. Tatjana kritisiert, dass viele Angehörige den Ernst der Lage nicht verstünden. Unsere Männer können morgen einfach mitgenommen und ins völlige Unbekannte geschickt werden. Wie das enden kann, verstehen viele einfach nicht. Sie glauben, das ist ein Spiel. In Russland, Spezialoperation genannt. Tatjanas Tochter musste im Kindergarten Postkarten mit dem Buchstaben Z malen, der für Russlands Truppen steht. Und der Sohn schrieb Briefe an Soldaten. Lieber Soldat, egal wie du heißt, ich möchte dir sagen, dass ich dich moralisch unterstütze. Doch bei Tatjana wächst die Angst. Es geht mir jetzt deutlich schlechter. Ich bin angespannt und lebe in Ungewissheit. Diese Unruhe bei den Menschen hat auch der Kreml mitbekommen. Das Staatsfernsehen zeigt heute, wie sich Präsident Putin mit Müttern von Soldaten trifft. Putin tut sich offenbar schwer damit, obwohl die anwesenden Frauen sorgfältig ausgewählt worden sein dürften. Diese Mutter hat ihren Sohn Andrei verloren. Andrei ist getötet worden, aber dank seinem Einsatz sind andere am Leben. Ihr Junge, er ist ein echter Held. Er hat bewusst das getan, was ihn am Ende das Leben gekostet hat. Nicht überall in Russland dürften Putins Worte bei den Angehörigen beruhigend wirken. Tatjana in der südrussischen Provinz macht sich große Sorgen um ihren einberufenen Freund. Das ist kaum auszuhalten. Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn sie ihn wirklich an die Front schicken sollten. Tatjana erzählt, sie fahre regelmäßig in die Kaserne, um ihrem Freund Dinge vorbeizubringen. Und wünscht sich sehnlichst, dass die Kämpfe in der Ukraine möglichst schnell aufhören, bevor noch mehr russische Soldaten dort ihr Leben verlieren.
Und jetzt zu weiteren Nachrichten mit dir, Jens.
Und die beginnen mit neuen Regeln für die deutsche Staatsbürgerschaft. Ausländern und Ausländerinnen in Deutschland soll die Einbürgerung erleichtert werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf ist nach Angaben des Bundesinnenministeriums fast fertig. Danach sollen vor allem Menschen, die bereits mehrere Jahre hier leben, die deutsche Staatsbürgerschaft schneller erhalten können als bisher, und zwar bereits nach 5 Jahren. Ende vergangenen Jahres waren etwa 10,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland gemeldet. Das Bürgergeld kann wie geplant zum Jahresanfang in Kraft treten. Nach wochenlangem Streit stimmten Bundestag und Bundesrat heute dem Kompromiss von Ampelkoalition und Union zu. Die Sozialreform soll das Hartz-IV-System ablösen. Ebenfalls beschlossen hat das Parlament heute den Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Er sieht Ausgaben von 476,3 Milliarden Euro vor. Die Neuverschuldung liegt bei 45,6 Milliarden Euro und damit noch innerhalb der zulässigen Grenze der Schuldenbremse. Die Bundesregierung hat ihren Gesetzentwurf für die Gas- und Strompreisbremse fertiggestellt. Das Kabinett billigte den Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium, sodass Bundestag und Bundesrat im Dezember darüber abstimmen können. Von Januar an sollen die Preise für Gas, Strom und Fernwärme durch staatliche Zuschüsse gedeckelt werden. Das gilt aber nur für 80% des Vorjahresverbrauchs, damit ein Anreiz bleibt, Energie zu sparen. Bei Protesten anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen sind in Istanbul zahlreiche Menschen festgenommen worden. Hunderte Demonstranten hatten sich am Nachmittag auf dem Taksim-Platz versammelt. Mit Parolen auf Türkisch und Kurdisch riefen sie zur Verteidigung der Freiheit und einem Ende patriarchaler Gewalt auf. Die türkische Polizei veranlasste Straßensperrungen und versuchte, den Protestmarsch zu verhindern. In der Gruppe B der Fußball-Weltmeisterschaft hat der Vize-Europameister England den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Das Spiel gegen die USA endete 0:0.
Das Duell zwischen den USA und England entwickelt sich zur Partie der ungenutzten Möglichkeiten. Den ersten Akzent setzen die Engländer ganz in Weiß über Bellingham, Saka und Harry Kane. Beste Gelegenheit nach 10 Minuten Spielzeit. In der Folge die Amerikaner aber deutlich aktiver, England seltsam gehemmt. Die USA, angetrieben von McKennie und Musa, erspielen die beste Chance der Partie für Christian Pulisic nach gut einer halben Stunde. 0:0 zur Pause, sogar schmeichelhaft nach dem Lattentreffer für die favorisierten Engländer. Die USA bleiben auch in der zweiten Hälfte dominant. Die ganz große Torgefahr strahlen aber die Stürmer um McKennie nicht mehr aus. Die Engländer enttäuschend ideenlos, wechseln mehrfach, kommen aber erst 3 Minuten vor dem Ende zu einer Art Torchance durch Rashford. Insgesamt aber bleiben sie völlig harmlos. Nach der Partie beide Trainer sichtlich erleichtert über die Punkteteilung, aber die Amerikaner waren beim 0:0 die bessere Mannschaft.
Kommen wir zu einem Thema, über das in der Öffentlichkeit meist nur dann geredet wird, wenn die Zahl der Drogentoten veröffentlicht wird. Das Leben der schwerst von Drogenabhängigen, die Heroin und Opiate nehmen. Im letzten Jahr starben daran 1826 Menschen. So viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Es ist schwer, den Abhängigen zu helfen, denn es gibt nur wenige, die sich um die Gestrandeten kümmern. Alexander Noth war so gut es ging mittendrin in Bremen in einer Welt, die dringend Hilfe bräuchte.
Ein Crackrausch dauert maximal 15 Minuten. Dann fordert der Körper Nachschub. Am Bremer Hauptbahnhof treffen Konsumenten und Dealer aufeinander. Der Suchtdruck ist riesig. Konsum, Nachschub, alle 15 Minuten.
Ein ununterbrochener, immer wieder neu beginnender Konsum über Tage hinweg. Und das ist ganz, ganz neu. Bei Crack, genau.
Und die Sozialarbeiter nehmen deutlich wahr, wie die Szene stetig wächst.
Es ploppen ständig, täglich eigentlich, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, neue Leute auf, wo wir gar nicht genau wissen, wo kommen die eigentlich her, was haben die für einen Background.
Wer hier am Bremer Hauptbahnhof Crack konsumiert, lebt mit dem zermürbenden Drang nach der nächsten Pfeife, dem nächsten Rausch. Der letzte Anker in die geordnete Welt sind die Sozialarbeiterin Anna Thiebert und Felix Mo. Sie kennen die Menschen der Szene. Wir halten bewusst Abstand. Kamerateams sind nicht willkommen. Das werden wir an diesem Tag noch häufiger erleben. Auf dem Weg zur Bremer Drogenambulanz.
Das ist einer der Orte, wo die Bremer Drogenszene stattfindet.
Hinter dieser Tür gibt es medizinische Hilfe und Gesprächsangebote. Keinen Drogenkonsum. Ein geschützter Raum. Drinnen sollen wir nicht drehen. Vor der Tür verscheucht unsere Kamera in Sekundenschnelle die Konsumenten. Hier werden sie aber geduldet. Das ist einer der Orte, an dem Bremen drogenkranke Menschen toleriert.
Das, was wir hier erleben, ist natürlich nicht der Ort, an dem Menschen sich gerne aufhalten. Und jeder, der sich hier regelmäßig aufhalten muss, weil das nun mal der einzige Ort ist, der zur Verfügung steht, hätte auch lieber was anderes. Aber daran fehlt es leider total. Also wir können sehr basal helfen. Wir können helfen, am Leben zu bleiben. Was wir nicht können, ist wirkliche Perspektiven bieten.
Es gibt nur einen provisorischen Drogenkonsumraum. Eine feste Einrichtung fehlt bislang. Übernächstes Jahr soll sie fertig sein. Die kurzfristige Antwort der Politik sind stärkere Polizeikontrollen am Bahnhof. Sie schrecken die Szene auf. Das Problem lösen sie im Kern nicht. Ortswechsel in den Park hinter dem Hauptbahnhof.
Hier fangen wir schon an, da sind ein paar Kanülen zu sehen.
Matthias Schot wohnt direkt neben dem Park.
Da sollte man vorsichtig sein, weil wenn man da in Kot tritt, dann ist das in der Regel nicht vom Tier.
Die Funde auf und unter dem Laub lassen erahnen, wofür dieser Park genutzt wird und wer sich hier aufhält.
Die Bank ist auch eine sehr oft frequentierte Bank von Heroinabhängigen. Am Elefanten ist dann mehr die Crack-Szene zu Hause.
Also jetzt verschwinden die auch sofort, weil sie die Kamera sehen?
Ja. Die ziehen dann sofort die Mütze runter und verschwinden dann.
Offener Crack-Konsum, er gehört mittlerweile zum Bild des Parks. Matthias Schot ist ein Konsument schon mal ganz schön nahe gekommen. Als er mit seiner Familie zu einer Radtour aufbrechen will, versperrt ein Drogenkonsument den Hauseingang.
20, 30 Minuten sind wir offen abgegangen, haben gewartet, bis der Herr fertig war.
Er hätte gerne den Park zurück und er würde sich wünschen, dass es endlich einen geeigneten Ort für die Drogenkranken gibt. Zurück vor den Bahnhof. Anna Thiebert und Felix Mo motiviert bei ihrer Arbeit, dass es auch immer wieder Menschen gibt, die es rausschaffen. Raus aus der Cracksucht.
Ich würde mir total wünschen, dass die Gesellschaft sich fragt, was dazu führt, dass es Menschen gibt, die so wenig Teilhabe haben, die so wenig Perspektive haben, dass sie dort an der Stelle enden und nicht nur mit dem Finger darauf zeigen und sagen, das ist nicht schön.
Ich würde mir einfach wünschen, dass wenn die Leute da vorbeigehen, dass sie Menschen sehen und nicht Abhängige, die stören.
Sie bleiben da. Am Bremer Hauptbahnhof, an der Seite der Menschen, für die Bremen bislang noch keinen lebenswerten Ort gefunden hat.
Er wurde zorniger junger Mann genannt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger wollte nicht ertragen, dass die Nazi-Traditionen überall einfach weiterlebten. Der Protest gegen das Gestrige, das vermeintlich so Tradierte und Etablierte, der sollte das Leben von Enzensberger bestimmen. Mit klugen Sätzen in Büchern und mit lauten Worten auf den Podien wurde er einer der führenden Intellektuellen der Bundesrepublik und später des wiedervereinigten Deutschlands. Gestern ist Enzensberger mit 93 Jahren gestorben. Peter Jagler und Daniel Sattra.
Was Sie vor Augen haben, meine Damen und Herren, dieses Gewimmel, das sind Buchstaben.
Buchstaben. Für Hans Magnus Enzensberger waren sie sein Leben. Und Ventil. Er formte sie zu Kritik. Geboren 1929 in Kaufbeuren, wird er zum kritischen Geist und eine weltweit geachtete intellektuelle Instanz. In der Studentenbewegung der 68er debattiert er sich zu einem der Wortführer. Mit anderen Intellektuellen und einflussreichen Literaturkritikern gehört er zur Gruppe 47, die bis in die 60er Jahre wichtige Diskussionen in der jungen Bundesrepublik anstieß. Und Enzensberger schreibt im Kursbuch über weltpolitische Zusammenhänge. Weit gereist und weltgewandt arbeitet er als Dichter, Essayist, Herausgeber, Übersetzer.
Englisch, Französisch, ein bisschen Norwegisch, Spanisch, klein bisschen Italienisch habe ich mir dann auch angeschafft. Ich übersetze ganz gern. Es ist einer der zahlreichen Berufe, die ein Dichter heutzutage eben hat.
Seine Essays über Krieg, Gentechnik oder soziale Gerechtigkeit sind Zeugnisse eines unabhängigen Denkers. Mal schreibt er unterhaltsam humorvoll, dann kommentiert er messerscharf die politische Lage, immer kritisch, aber nie dogmatisch.
Adenauer, wir waren Inbegriff eines autoritären Kanzlers, ja. Das hat uns alles nicht gefallen. Die Perspektive ändert sich. Heute macht es mir überhaupt nichts aus. Die enormen Verdienste von Konrad Adenauer zu formulieren.
Mit 33 Jahren zählt er zu den jüngsten Georg-Büchner-Preisträgern. Zuletzt, 2015, bekommt er den Frank-Schirmacher-Preis. Sogar für den Literaturnobelpreis wurde Enzensberger vorgeschlagen. Ein intellektueller Aufklärer. Fernsehen empfand er dagegen als Nullmedium.
Ich glaube nicht an das Fernsehen.
Fernsehen mache Menschen zu passiven Konsumenten, die Digitalisierung lasse sie gar zu Konsummaschinen werden. Zum Thema Tod soll er mal Gottfried Benn zitiert haben: Am schlimmsten nicht im Sommer sterben, wenn alles hell ist und die Erde für Spaten leicht. Gestern im November ist er mit 93 Jahren gestorben. Seine ganz analogen Gedanken überleben im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Dort steht auch Enzensbergers Poesieautomat, der auf Knopfdruck dichtet. Ein Gewimmel von Buchstaben.
Am Ende unserer Sendung sehen wir, dass Konferenzen auch Erfolge haben können. Für Tigerhaie etwa, denn deren Handel soll nun strengstens kontrolliert werden, wie auch der mit 100 anderen Hai- und Rochenarten. Das hat die Weltartenkonferenz heute beschlossen. Tierschützer nennen das historisch. Und wir gehen direkt zum Wetter. Sven, wie wird das Wochenende?
Das war, Aline, ein interessanter Bildwechsel gerade. Ja, und in der Tat, am Wochenende haben wir erster Advent, so typisch Novemberwetter mit Hochnebel, mit Nebel, aber eben auch mit Sonnenschein. Das ist die Gemengelage. Und ich will kurz noch mal auf etwas anderes schauen. Wer gestern Abend dabei war, deswegen schauen wir es aber jetzt noch mal an, wer nämlich heute das erste Mal dabei ist in diesem Fall, kriegt das dann auch noch mal mit. Da habe ich gesagt, viele Regionen Europas sind derzeit sehr, sehr warm. Abweichungen vom langjährigen Mittel. Das bezieht sich auf die nächsten 5 Tage. Ich habe noch mal nach Asien geschaut. Da gibt es in Zentralasien im Moment Regionen, wo die Temperaturen bis minus 40 Grad sinken. Und jetzt machen wir noch mal einen Schwenk ergänzend und gucken mal nach Argentinien, denn da gibt es im Moment eine Hitzewelle. Hier in La Rioja wurden gestern 42 Grad Celsius erreicht. Und wenn man sich überlegt, dass das ja praktisch übersetzt der Mai ist, also der Frühsommer, wir haben November, und dort geht es jetzt eben los mit dem Sommer, dann sind das ungewöhnlich hohe Temperaturen dort. Also viel los auf dem Planeten. Jetzt gucken wir zu uns, nach Deutschland. Was passiert ist, dass dieses Frontensystem nach Osten langsam weiterzieht. Dahinter, wie schon in den letzten Tagen, dieses typische Auflockern. Allerdings durch die Feuchtigkeit bedingt bilden sich dann Nebel- und Hochnebelfelder. Zwischendurch kommt morgen im Tagesverlauf, Sie sehen ja unten immer die Uhrzeit laufen, durchaus mal länger die Sonne raus, bis dann hier schon wieder neues Gewölk ante Portas steht. Und die Temperaturen in den Frühstunden liegen dann morgen meistens zwischen 1 und 6 Grad. Örtlich geht es mal runter bis 0. Dann ist leichter Bodenfrost nicht ausgeschlossen. Immer dann, wenn es mal länger aufklart. Und morgen dann im Tagesverlauf haben wir für die meisten 5 bis 10 Grad zu bieten. In einigen Erzgebirgsregionen sind es um die 4 Grad am Rhein und im Nordseeumfeld. Da geht es mal rauf bis 11. Wir gucken noch auf die nächsten Tage. Auch da, wie gesagt, Sonntag, 1. Advent, Novembergrau, Nebelfelder. Zwischendurch kommt mal länger die Sonne raus. Im Verlauf des Tages von Westen mehr Wolken, später auch wieder die ersten Tropfen. Und die bemächtigen sich dann am Montag des Landes. Da wird es dann also eher mal tröpfeln.
Mhm. Vielen Dank, Sven, für die Aussichten.
Gerne.
Das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit einer Ausgabe der Sportschau-Thema, natürlich zur Fußball-WM in Katar.
Und einer Diskussion darüber, wie politisch der Sport ist, etwa am Beispiel des heutigen Iran-Spiels.
Und wir sind morgen wieder da und wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.
Tschüss.